Ich wünsche euch einen richtig guten Morgen. Auch wenn wir vielleicht heute die Sonne vermissen und denken, 30. Juli, okay, vielleicht 30. September, nein, 30. Juli. Ich hoffe, wir kriegen heute ein bisschen Sonne für unser Herz und für unseren Sinn mit. Denn dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und uns freuen über ihn. Das steht im Psalm 118. Wir dürfen heute Gottesdienst feiern. Wir haben Zeit, heute in diesem Gottesdienst Gott zu loben und ihn anzubeten. Wir hören nachher eine Predigt. Wir haben Zeit für Stille und wir haben Zeit zum Gebet. Und, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, wir feiern zusammen das Abendmahl. Bist du bereit? Bereit für diese Zeit? Vielleicht sagt jemand, nein, noch nicht. Vielleicht sagt jemand, ja, aber nicht so schnell, lieber ein bisschen langsamer. Vielleicht sagt doch jemand von euch, ja, ich bin bereit. Wenn du magst, schließ einfach mal einen Moment deine Augen und atme tief ein und aus. Du bist jetzt hier. Und Gott ist hier. Er ist hier als Vater, als Sohn und Heiliger Geist. Er hat etwas vorbereitet für dich. Er möchte dir begegnen. Er möchte dich berühren und er möchte dir etwas sagen. Bist du bereit? Ich spreche jetzt für uns ein Gebet und bitte euch, wenn es geht, dazu aufzustehen. Guter Gott, du weißt von jedem Einzelnen, der jetzt hier ist und auch von jedem Einzelnen, der diesen Gottesdienst online ansieht, ob wir jetzt bereit sind für diese Zeit hier mit dir, bereit zu hören, bereit uns berühren zu lassen, bereit zu singen und zu beten. Und du weißt, was in dieser Woche war. Du weißt, was uns in der nächsten Woche erwartet. Und wir sind so froh, dass du jetzt hier bist. Du hast für jeden von uns etwas vorbereitet. Du möchtest uns jetzt beschenken. Du möchtest uns stärken und du möchtest uns neuen Mut geben. Und dafür danken wir dir wirklich von ganzem Herzen. Danke, du großer, du allmächtiger Gott, dass du jetzt für uns da bist. Und danke, dass wir in Kontakt kommen dürfen zu dir, dass wir mit dir singen, für dich singen, mit dir singen, vielleicht auch mit dir, dass wir beten dürfen, dass du unsere Herzen kennst, unsere Gedanken und dass du weißt, was wir brauchen. Danke. Amen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und jubeln über ihn.
Wir wollen diesen Gottesdienst auch mit einer kurzen Lobpreis- und Anbetungszeit beginnen. Und ja, damit wir alle wach werden, lade ich ein, aufzustehen, wer mag und wem es natürlich möglich ist.
Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Du bist die Kraft, die mein Herz belebt. Du bist die Stimme, die mich ruft. Du gibst mir Rückenwind. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Du bist die Kraft, die mein Herz belebt. Du bist die Stimme, die mich ruft. Du gibst mir Rückenwind. Was zu und forderst mich heraus. zu und forderst mich heraus. Deine Liebe ist ein Wasserfall auf meinen Wüstensand. Und wenn ich mir nicht sicher bin,
deine Arme.
Ich durfte begonnen hat das letztes Jahr nach den Herbstferien für ein halbes Jahr in einer Weiterbildung eine Gruppe von überwiegend syrischen Frauen begleiten, die jetzt schon alle ein paar Jahre in Deutschland waren, mehr oder weniger gut Deutsch konnten und jetzt sich qualifizieren wollten, um als Integrationskräfte zu arbeiten. In den ersten Wochen und vor allem in den ersten Tagen war das so, dass diese Frauen in der Runde vor mir saßen, Mantel an, eingepackt und mit einer Körperhaltung so. Diese Frauen hatten zum Teil in Syrien schon ein Studium geschafft, die hatten eine Berufsausbildung. Manche haben als Lehrerinnen in Syrien gearbeitet, ein paar waren sogar Schulleiterinnen. Aber sie saßen ganz ängstlich, verzagt, unsicher und vorsichtig vor mir. Und ganz viele von ihnen haben gesagt, werde ich das schaffen? Kriege ich das hin, über ein halbes Jahr jeden Morgen hier in die Ausbildung zu gehen? Kriege ich das hin, zweimal ein Praktikum über mehrere Wochen in Schulen zu machen? Schaffe ich das, so viel Deutsch zu können, dass ich mich verständigen kann? Wie wird das nur gehen? Am Ende der Ausbildung, im Februar, März war das, da saßen ganz andere Frauen vor mir. Die waren lebendig. Die haben in der Gruppe fast nur noch Deutsch geredet. Die waren mutig geworden. Die haben Erfahrungen gesammelt. Die haben alle ihre Prüfungen geschafft und ein Zertifikat bekommen. Und sie wussten, ja, ich werde das schaffen. Es wird schwierig, sicher. In Schule zu arbeiten ist schwierig. Es ist eine Herausforderung. Aber ich fühle mich gestärkt. Und sie wussten, dass sie auch immer noch mal wieder anknüpfen konnten bei dem Träger, der die Weiterbildung veranstaltet hat. Und ich fand das wirklich so schön und auch ein Vorrecht für mich, sie zu begleiten, sie zu ermutigen. Und das haben die anderen Dozentinnen und Dozenten auch getan. Und zu sehen, wie über einen Prozess, über neues Lernen, über neue Erfahrungen Menschen sich verändern können. Und ich glaube, auch wir haben immer wieder Herausforderungen, die uns vielleicht klein machen, wo wir denken, schaffe ich das jetzt? Bin ich gut genug? Und das ist unser Thema heute. Bin ich gut genug? Und wie begegnet Gott mir, wenn ich diese Frage habe, bin ich gut genug? Und das Beste erstmal ist, wenn wir diesen Gedanken haben, bin ich gut genug, wenn wir einen Zweifel spüren in uns, wir dürfen sofort zu Gott gehen. Und das wollen wir jetzt auch noch einmal singen. Komm heute zum Vater.
Ist da etwas zerbrochen in dir? Wiegt die Last deiner Schuld viel zu schwer? Komm, Jesus, ruf dir. Bist du voller Verzweiflung und Frust? Hast du diesen unstillbaren Durst? Komm, Jesus, ruf dir. Heute zum Vater, er steht mit offenen Armen da, er schenkt dir Vergebung durch das, was Jesus für dich da. Lass bedauern Fehler zurück, warte nicht, jetzt ist dein Augenblick, komm, Jesus, ruf dir. Seine Freude ist Sorgen vergehen, aus der Asche wird Neues entstehen. Jesus ruft dich.
Conny hat gerade von ein paar Frauen erzählt, die vor ihr saßen, ein bisschen in sich zusammengefallen, mit Angst, mit Sorgen, mit Zweifeln an sich selbst. Die das Gefühl hatten, ich bin nicht, ich kann nicht genug, ich bin nicht gut genug. Und mir ist neulich beim Blättern durch die Bibel eine Bibelstelle begegnet, in der mir so ein ähnliches Gefühl, ähnliche Gedanken entgegengeschlagen sind. Und das war in Jeremia. Jeremia war ein Mann, über den im Alten Testament, also im ersten Teil der Bibel, erzählt wird. Und er wird dort als Prophet vorgestellt. Er hat also Botschaften Gottes an das Volk Israels überbracht. Und er war aber nicht sein Leben lang Prophet. Er ist nicht schon so geboren worden sozusagen, sondern er wurde an einem Punkt in seinem Leben dazu berufen. Und an dieser Berufungsgeschichte bin ich hängen geblieben. Da, wo Gott ihm sagt, dass er ihn zum Propheten machen will. Und zwar läuft das so ab in Jeremia 1. Es wird berichtet, dass Gott zu Jeremia sagt, zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Und Jeremias Antwort ist, ach mein Gott, ich kann nicht gut reden, denn ich bin noch zu jung. Ich kann nicht gut reden, ich bin zu jung. Das ist die erste Reaktion, die ein Mensch hat, als Gott ihm begegnet und ihm einen Auftrag gibt. Ich weiß nicht, wie alt Jeremia zu dem Zeitpunkt genau war, aber anscheinend war er jünger als Propheten, die er vielleicht kannte oder wie er sich das so vorgestellt hat, wie alt Propheten sein sollten. Und also er hat sein Alter als Nachteil gesehen. Vielleicht, weil er dachte, wird er nicht ernst genommen. Vielleicht, weil er dachte, er hat zu wenig Erfahrung. Und er meinte irgendwie auch, er kann nicht gut reden, dann wird ihm erst recht keiner zuhören. Man könnte jetzt sagen, okay, vielleicht war das einfach Jeremias Problem. Der war vielleicht einfach irgendwie ängstlich, zögerlich. Aber diese Geschichte hat mich wiederum an eine andere Geschichte erinnert. Nämlich an die Geschichte von ebenfalls einem Mann im Alten Testament von Mose. Mit dem hat Gott auch etwas vor, nämlich dass er das Volk Israel aus der Sklavenschaft herausführen soll. Die waren in Ägypten versklavt worden. Und Gott gibt ihm diesen Auftrag, dass er sie da rausführen soll. Und Mose hat dazu auch einiges anzumerken. Einmal sagt er in 2. Mose, wer bin denn ich, dass ich einfach zum Pharao, also zum König von Ägypten gehe? Und er sagt dann eben auch, und ich finde, das klingt fast wie bei Jeremia, ach Herr, ich bin keiner, der gut reden kann. Ich war es nie und ich bin es auch nicht, seit du mit mir redest. Also in den 3 Minuten, in denen wir gesprochen haben, bin ich auch nicht auf einmal ein guter Redner geworden. Ich rede schwerfällig und finde nicht die richtigen Worte. Wieder die Antwort, oh, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht. Nee. Ich finde das spannend, dass es 2 Berufungsgeschichten von so berühmten Männern in der Bibel gibt, die so ablaufen. Beide hören von Gott einen Auftrag und das Erste, was ihnen beiden einfällt, sind Gründe, warum sie es nicht tun können, warum sie es nicht tun sollten, warum sie nicht die Richtigen sind. Und zwar sind es eben Gründe, die in ihnen selbst liegen. Beide sagen, ich bin nicht gut genug. Du hast den Falschen erwischt. Nimm lieber jemand anderen. Und dass es mindestens 2 solcher Geschichten und ich wette auch noch mehr in der Bibel gibt, zeigt mir, das lag nicht nur an Jeremia oder Mose, sondern ihre Reaktionen sind was zutiefst Menschliches. Ich kenne solche Sätze auch von mir selbst. Und vielleicht hast du solche Sätze auch schon mal über dich gesagt oder gedacht. Vielleicht, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich habe noch keine Erfahrung. Andere können das besser als ich. Was habe ich schon zu bieten? Ich würde das eh nicht gut machen. Mit mir kann man nicht viel anfangen. Ich bin nicht gut genug. Solche Sätze denken oder sagen wir aus ganz verschiedenen Gründen. Vielleicht haben andere Menschen sowas schon mal über uns gesagt und wir haben ihnen das geglaubt. Vielleicht sehen wir uns immer nur das, was noch zu verbessern ist, was noch nicht gut genug ist. Vielleicht sind wir von Menschen umgeben, wo wir den Eindruck haben, die können irgendwie alles immer besser als ich. Oder vielleicht haben wir schon mal was versucht, waren irgendwie schon mal mutig, haben uns auf was eingelassen und sind gescheitert. Es ist schiefgegangen. Wir haben irgendwie Fehler gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass das auch bei Mose dazu beigetragen hat. Als Gott ihm da begegnet, ist er jetzt auch schon einige Jahre am Leben, hat schon einiges hinter sich und hat auch schon einiges an Mist in seinem Leben gebaut. Und vielleicht sieht er sich darum als jemanden, der eben nicht zu viel zu gebrauchen ist. Ich glaube, es geht in jedem Leben Momente oder vielleicht auch sogar längere Phasen, in denen wir so bei uns denken, in denen wir uns minderwertig fühlen. Jeremia und Mose fühlen sich minderwertig. Nicht gut genug für etwas, was ihnen irgendwie bevorsteht. Was ich an ihren Begegnungen, an ihren Geschichten gut finde, ist, sie sagen das. Sie sprechen diese Sätze aus, diese Gedanken über sich selbst. Jeremia nur in diesem einen Satz, aber wenn man Moses Berufungsgeschichte liest, hat er dann eine richtig lange Unterhaltung mit Gott. Gott gibt ihm immer wieder Gründe, warum das eine gute Idee ist, dass er das machen sollte und ihm fällt immer noch irgendwas ein. Er hat Zweifel, er hat Ängste, er hat Minderwertigkeitsgefühle und er legt die alle auf den Tisch. Die spinnen nicht nur in ihrem Kopf rum, sondern sie sprechen die vor jemand anderem aus. Solche negativen Sätze über uns selber, solche Gedanken, Gefühle können uns ja sehr viel Raum einnehmen. Die können uns richtig laut werden. Und ich glaube, es hilft, mit ihnen umzugehen, wenn wir sie gegenüber jemand anderem äußern. Jemanden, dem wir vertrauen, dem wir wissen, der kennt uns und der liebt uns. Ich kann mich auf jeden Fall an eine Situation erinnern, wo ich zu jemandem gesagt habe, dem ich vertraue, ich kann das nicht, ich mache das nur falsch, ich mache das einfach nicht gut. Ich wollte mich am liebsten unter der Decke verkriechen, diese Situation einfach ignorieren. Und es hat gut getan, das gegenüber dieser Person auszusprechen, wie ich mich selber sehe. Es war auch nicht leicht, ich habe mich auch ein Stück weit dafür geschämt, dass ich so über mich denke, dass dieses in dem Moment das mein Selbstbild war. Aber es ist eben gut, diese Gedanken auszusprechen gegenüber jemand anderen, weil der einen anderen Blick auf uns hat. Und diesen anderen Blick, diese Außenperspektive, ich glaube, die brauchen wir manchmal. Denn wenn wir drin stecken in unseren Minderwertigkeitsgefühlen, dann haben wir ein verzerrtes Bild von uns. Dann haben wir eine Momentaufnahme von uns, einen Blick auf uns selbst, der nicht vollständig ist. Meistens sehen wir dann eben nur unsere Schwächen, das, was wir nicht gut hinkriegen, das, was wir nicht liebenswert an uns finden, das vielleicht, was andere besser können, andere besser machen. Wir fokussieren uns da richtig darauf, wir versteifen uns darauf und machen dann unseren Wert an einem Punkt oder ein paar wenigen Punkten fest. Dann heißt es nicht nur, ich habe einen Fehler gemacht, sondern ich bin eine Versagerin. Nicht nur, ich habe jemanden verletzt, sondern ich bin eine richtig schlechte Freundin. Und nicht nur, ich habe mich nicht getraut, sondern ich bin feige. In unseren Augen sind wir dann auf einmal das, was uns an uns selbst nicht gefällt. Und dieser Blick auf uns selbst ist eben ein Tunnelblick, der einfach Scheuklappen hat, nur noch dieses eine sieht. Er ist nicht das ganze Bild. Und wenn wir den Blick etwas öffnen, gibt es dann noch so viel mehr, was auch zu uns gehört. Ja, der Fehler, den wir gemacht haben, die Schwäche, die wir haben, diese eine Seite, die uns an uns nicht gefällt, die gehört auch zu uns. Aber genauso gehört dieser eine Erfolg zu uns, den wir einmal hatten, diese eine Eigenschaft, die wir an uns mögen. Ich glaube, dieser Tunnelblick wird auch verstärkt durch soziale Medien, in denen wir viel unterwegs sind. Vielleicht im WhatsApp-Status oder auf Instagram oder wo auch immer, sieht man ja oft Fotos und Videos von anderen Menschen, ob man die jetzt kennt oder nicht persönlich. Und oft sind das die Top-Momente aus ihrem Leben. Und dann lieg ich da müde auf meinem Sofa, total erschöpft nach einem Arbeitstag, habe so eine Tüte Chips in der einen Hand und das Handy in der anderen und das dreckige Geschirr stapelt sich irgendwo und irgendwie, ich weiß, ich müsste auch noch Wäsche waschen. Und dann sehe ich Fotos von Menschen an tollen Urlaubsorten, Menschen, die Sport machen, die sich ein aufwendiges, gesundes Abendessen kochen und dabei in irgendwie total schicken, sauberen Wohnungen sitzen. Und natürlich komme ich mir dann minderwertig vor. Und muss mir dann aber sagen, das, was sie zeigen, sind ja genauso wie dieser Blick auf mich ausgewählte Ausschnitte. Wer weiß, ob sich hinter der Kamera das, was nicht abgelichtet ist, sich auch das Geschirr stapelt. Und wer weiß, ob nicht die Menschen, die im Urlaub sind, vielleicht trotzdem gerade mit Einsamkeit oder was auch immer zu kämpfen haben. Es geht um einen breiteren Blick auf uns selbst in den Momenten, in denen wir diesen Tunnelblick bekommen. Und ich glaube, dabei hilft eben das Gespräch mit anderen, weil wir so viel selbst an uns übersehen. Auch wenn wir dann mehr an uns sehen, ist es natürlich wahr, dass unsere Fehler und Schwächen ja trotzdem weiter da sind. Die werden dadurch ja nicht ausgelöscht. Und das stimmt, die gibt es an uns weiter. Mose und Jeremia hatten ja vielleicht nicht Unrecht mit dem, was sie gesagt haben. Mose konnte wahrscheinlich wirklich nicht gut reden. Und Jeremia war wirklich jung. Ob das jetzt eine Schwäche ist oder nicht, muss man jetzt Auslegungssache, aber er hat das so empfunden. Und das Spannende ist, dass Gott das nicht verneint. Er sagt nicht, nee, du bist alt oder du kannst super reden. Er weiß ja, wen er da vor sich hat. Es ist nicht so, dass er die beiden beruft und dann weisen die beiden Gott auf ihre Schwächen hin und dann sagt Gott, oh stimmt, das habe ich vorher total übersehen. Dann vielleicht lieber doch jemand anderen. Gott hat das, was er vorhatte, mit ihnen durchgezogen. Mit ihnen als den Menschen, die sie waren. Jeremia ist ein junger Prophet geworden. Und Mose hat das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt, obwohl er nicht gut reden konnte. Gott wusste um ihre Stärken und Schwächen und er hat sich nicht abhalten lassen, diese Männer trotzdem zu gebrauchen. Und das Entscheidende war nicht, dass sie perfekt ausgerüstet waren, dass sie genau gepasst haben zu dieser Aufgabe, sondern dass sie mit Gott zusammen etwas gewagt haben. Dass sie sich bereit erklären, dass Gott durch sie wirkt und das Wirken, das hat dann eben Gott getan. Hudson Taylor, ein Missionar im 19. Jahrhundert, soll mal gesagt haben, Gott gebraucht Menschen, die schwach und kraftlos genug sind, um sich auf ihn zu stützen. Nicht Menschen, die so perfekt sind, dass sie überzeugt sind, dass sie alles alleine schaffen und immer alles toll schaffen, sondern die, die wissen, sie schaffen das nicht alleine und darum verlassen sie sich auf ihn. Wir müssen nicht perfekt ausgestattet sein, damit Gott etwas mit uns anfangen kann. Wir müssen nicht die Besten sein, damit Gott durch uns etwas Gutes in dieser Welt bewirkt. Wenn nur die etwas tun sollten und dürften, die in ihrem Gebiet die Besten sind oder die Top 10 oder was, Top 100, dann blieben da nicht mehr viele übrig. Wer würde dann überhaupt noch irgendetwas tun? Es geht in diesem Leben nicht darum, in irgendetwas die oder der Beste zu sein, sondern mit dem, was wir mitbringen, so wie wir sind, etwas zu versuchen, Gutes zu bewirken, diese Welt mitzugestalten, mit Gott eben an unserer Seite. Vielleicht kennst du diese Gedanken, ich muss noch diese eine Sache klarkriegen in meinem Leben. Ich muss das noch lernen, ich muss noch diesen Entwicklungsschritt gehen, damit ich zu etwas zu gebrauchen bin. Und ich glaube, das ist Quatsch. Wir sind doch alle immer Lernende. Aber das Wichtige ist eben, dass hier und jetzt, so wie du gerade jetzt bist, so kann Gott nicht nur etwas, sondern sehr, sehr viel mit dir anfangen. Weil du du bist. Du bist eine einzigartige Kombination an Eigenschaften, an Aussehen, an Erfahrung und die Welt wird durch deine Perspektive und deinen Einsatz bereichert, auch in deiner Unvollkommenheit. Und ich höre jetzt vielleicht schon so ein paar kleine Stimmen in euren Köpfen, die sagen, aber sollen wir nicht auch gegen unsere Schwächen ankämpfen? Sollen wir nicht auch Jesus ähnlicher werden? Ja, klar. Das sollen wir. Das ist unser Auftrag. Wir sollen das versuchen. Aber in diesem Versuch werden wir immer unvollkommen bleiben. Und viele unserer Schwächen werden uns wahrscheinlich ein Leben lang begleiten. Und wenn Gott uns nur lieben und gebrauchen würde, wenn wir so einen bestimmten Standard erfüllt haben, dann könnte das ziemlich lange dauern, bis er mit irgendjemandem was anfangen kann. Gott will eben nicht unsere Vollkommenheit, Gott will unser Herz, das bereit ist, dass er etwas in unserem Leben tut. Ein Herz, das er heilen will, das er mit seiner Liebe füllen will für uns selbst, für andere Menschen, sodass wir uns selbst und andere Menschen immer mehr so sehen, wie er uns sieht, als seine geliebten Geschöpfe, bei denen er sich so viel Mühe gegeben hat, uns einzigartig zu machen. Gott hat diese Welt mit einem jungen Jeremia und einem nicht so redegewandten Mose gestaltet und verändert. Und ich glaube, das kann er auch mit uns, die wir kurzsichtig sind oder ungeduldig oder müde oder erkrankt. Er will und er kann mit uns diese Welt gestalten und verändern. Er kann uns gebrauchen. Manchmal, wenn es darum geht, dass Gott immer mit uns etwas anfangen kann, kann es so wirken, als wäre es Gott das Wichtigste, dass wir zu etwas zu gebrauchen sind. Wisst ihr, was ich meine? Also als würde es am Ende doch irgendwie um den Output gehen, als wäre es irgendwie wichtig, dass am Ende was bei rausgekommen ist bei unserem Leben. Als wäre das das Entscheidende. Und ich bin überzeugt, es geht Gott nicht in erster Linie darum, dass wir zu was zu gebrauchen sind, auch wenn er uns immer gebrauchen kann. Es geht Gott in erster Linie um Gemeinschaft mit uns. Es geht ihm darum, dass er unser Gott ist und wir seine Geschöpfe, seine Kinder und dass es darum geht, dass wir zusammengehören und zusammen dieses Leben leben, zusammen in dieser Welt unterwegs sind. Das ist das Entscheidende. Und darum muss es gar nicht immer darum gehen, was Gott nur mit uns tun kann, sondern auch darum, wer wir in Gottes Augen sind, um unser Sein. In einem Lied in der Bibel, in einem Psalm, Psalm 139, schreibt ein Mensch über Gottes Gedanken über uns. Und er schreibt, Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Würde ich hochfliegen, wo das Morgenrot leuchtet, oder mich niederlassen, wo die Sonne im Meer versinkt, also am Ende der Welt irgendwo sein, wo man nicht gut erreichbar ist. Selbst dort nimmst du mich an die Hand und legst deinen starken Arm um mich. Ja, du hast meine Nieren geschaffen, also mein Innerstes, mich im Bauch meiner Mutter gebildet. Ich danke dir und staune, dass ich so wunderbar geschaffen bin. Ich weiß, wie wundervoll deine Werke sind. Nichts war dir unbekannt am Aufbau meines Körpers, als ich im Verborgenen geschaffen wurde. Ein buntes Gewebe in den Tiefen der Erde. Ich hatte noch keine Gestalt gewonnen, da sahen deine Augen schon mein Wesen. Ja, alles steht in deinem Buch geschrieben. Die Tage meines Lebens sind vorgezeichnet, noch ehe ich zur Welt gekommen bin. Ein Mensch beschreibt, wie Gott behutsam und liebevoll einen anderen Menschen schafft, wie er ihn selbst geschaffen hat. Dass wir Gottes Werke sind, die er liebevoll gestaltet hat und sich dabei was gedacht hat, uns zu machen, wie wir sind. Und das eben, bevor dieser Mensch überhaupt geboren ist. Wir Menschen sind in Gottes Augen wunderbar, einfach weil wir seine Geschöpfe sind. Weil wir zu ihm gehören, weil er uns gemacht hat, ohne dass wir dafür irgendetwas tun müssen. Nicht mal geboren worden sein. Ich glaube, Gottes Blick auf uns selbst ist immer so viel barmherziger und liebevoller und auch mutiger als unser Blick auf uns selbst. Da, wo wir sagen, ich bin nicht gut genug, sagt er, du bist genug für mich. Und da, wo wir sagen, ich schaffe das eh nicht, sagt er, wir schaffen das zusammen. Und da, wo wir sagen, ich bin das nicht wert, sagt er, du warst mir alles wert. Jesus hat in seiner Zeit auf der Erde inmitten von lauter unvollkommenen Menschen gelebt und sie zu Jüngern berufen, sie geheilt, mit ihnen gegessen und ihnen gesagt, mit euch will ich meine Gemeinde bauen. Er hat sie auch ermahnt, er hat sie auch herausgefordert und sie zur Umkehr aufgerufen. Aber am Ende, als die Menschen immer noch unvollkommen waren und seine engsten Freunde ihn sogar im Stich gelassen haben, totale Unvollkommenheit, hat er trotzdem sein Leben für sie hingegeben. Weil sie ihm so viel wert waren. Es war ihm so viel wert, dass wir verstehen, dass wir geliebt und angenommen sind und dass unsere Schwächen und Fehler und dunklen Seiten Gott nicht davon abhalten, bei uns zu sein. Das sprechen wir uns ja auch im Abendmahl zu, wenn wir das feiern. Jesu Leib, also sein Körper, für dich gebrochen, für dich gegeben. Jesu Blut für dich vergossen. Jesus hat alles gegeben für dich, weil du es ihm wert warst, weil du es ihm wert bist. Und von uns braucht Jesus eben nur unser Herz, unser Vertrauen, unsere Bereitschaft, dass er uns seine Liebe zeigen darf, sein Blick auf uns und dass wir uns von ihm gebrauchen lassen. Nicht, weil wir ihm nur etwas wert sind, wenn wir etwas tun, sondern weil er gern mit uns zusammen diese Welt gestalten will, weil er gerne mit uns gemeinsam entdeckt, was in uns steckt. Und er wird eben bei jedem dieser Schritte, wenn wir in der Welt unterwegs sind, einfach sind oder sie gestalten, wird er bei uns sein. Das ist ja auch die Zusage, die Gott Jeremia und Mose macht. Seine Antworten sind, einmal zu Mose, ich werde bei dir sein. Ich werde dir beistehen, wenn du reden musst. Und zu Jeremia sagt er, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten, spricht der Herr. Und das dürfen wir auch heute wissen. Da, wo wir unterwegs sind in unserem Leben, wo wir örtlich unterwegs sind, wo wir irgendwie innerlich unterwegs sind, ist Gott an unserer Seite. Wenn unsere Stärken zum Vorschein kommen, wenn unsere Schwächen zum Vorschein kommen, wenn wir uns selbst nicht annehmen können, wenn wir uns selbst gerade feiern, Gott ist an unserer Seite. Das ist eine Zusage. Auch wenn wir denken, wir sind nicht gut genug. Amen.
Wir wollen jetzt auf die Predigt mit einem Lied antworten, was das, wie ich finde, sehr gut aufgreift und mir auch sehr am Herzen liegt. Wir singen das auf Englisch, deswegen lese ich euch auch jetzt einmal die deutsche Übersetzung vor. Ich kämpfe mit den Stimmen, die mir sagen, ich sei nicht genug. Immer diese Lügen, die mich plagen, nichts wird jemals gut. Bin ich mehr, als das, was war, die Höhen und der Fall so tief. Erinnere mich nochmal, ich habe vergessen, wer ich wirklich bin. Du sagst, ich bin geliebt, auch wenn ich dich nicht spüre. Du sagst, dass du mich hältst, wenn ich im Fallen bin. Du sagst, ich bin stark, wenn ich am Boden lieg. Und bin ich auch allein, sagst du, ich gehöre dir. Und ich glaube, ja, ich glaube, was du über mich sagst. Ihr seid herzlich eingeladen, zuzuhören, mitzusingen. Wir wollen nach diesem Lied eine Zeit der Stille haben. Ja, kommt einfach an.
Voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure. Am I more than just the sum of every high and every low?
Lass uns jetzt einen Moment der Stille haben.
durch deine Augen sehen, erkennen, welchen Mensch du in mir siehst, und mach mir klar, was du sagst, ist wahr. Deine Gnade reicht bis ans Ende der Welt. Von dir geliebt macht mein Leben Sinn. Meine schönste Melodie erzählt nun für alle Zeit von deiner Liebe, die bleibt. Ergriffen von der Wahrheit, fängt meine Seele langsam an zu sehen. Durch Worte, mich wirklich lieb, so wie ich bin, und mach mir klar, was du sagst, ist wahr. Deine Gnade reicht bis ans Ende der Welt. Von dir geliebt macht mein Leben Sinn. Meine schönste Melodie erzählt nun für alle Zeit von deiner Liebe, die bleibt. Deine Gnade reicht bis ans Ende der Welt. Von dir geliebt macht mein Leben Sinn. Meine schönste Melodie.
Wir wollen jetzt Abendmahl feiern. Wir haben hier drei Tische, an den Seiten zwei hier vorne ein, an denen es Traubensaft gibt und Brot. Hier vorne übrigens auch glutenfreies Brot, damit alle dran teilnehmen können. Und es wird so sein, dass ihr in Gruppen nach vorne kommen könnt. Euch wird Brot und Saft gegeben. Und es wird so lange Gruppen nach vorne kommen, kleine Grüppchen, bis alle Abendmahl eingenommen haben, die es möchten. Und ich lese uns die Einsetzungsworte aus Markus 14. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Er sagte zu ihnen: Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Ich sage euch, ich werde nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein trinken werde, im Reich Gottes. Jesus wird auch oft der Gerechte genannt, und damit wird ausgesagt, er hat ein gerechtes Leben gelebt, ein gutes Leben, ein vollkommenes Leben. Und er hat dieses vollkommene Leben gelebt, damit wir ein unvollkommenes führen können, weil wir gar nicht anders können. Er hat unsere Unvollkommenheit auf sich genommen, er hat sie getragen am Kreuz. Er ist mit ihr gestorben und er hat sie überwunden in seiner Auferstehung. Und wir müssen darum nicht vollkommen sein, um bei Gott zu sein, um zu Gott zu kommen und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und das feiern wir im Abendmahl. Und indem wir zum Tisch kommen heute, können auch wir das schmecken und spüren. Und können auch wir vielleicht unsere Bereitschaft, unser Vertrauen sagen, dass Gott uns gebrauchen kann in dieser Welt, in unserer Unvollkommenheit. Und dazu lädt er uns an diesen Tisch Ihr dürft kommen, ihr seid herzlich eingeladen.
Wir wollen das Abendmahl mit einem Lied beenden und ja, Gott die Ehre geben.
Für mich am Kreuz, damit ich leb in der Freiheit, die du gibst. Weil ich dein eigen bin, hör ich nicht auf, laut zu singen, wie sehr du liebst. Würdig bist nur du, Jesus, du verdienst das Lob, würdig bist nur du, würdig bist nur du, Jesus, du verdienst das Lob, würdig bist nur du. Staunen, wie du vergibst. Weil du mir gnädig bist, hör ich nicht auf, laut zu singen, wie sehr du liebst. Würdig bist nur du, Jesus, du verdienst das Lob. Nur du, Jesus, du verdienst das Lob, würdig bist nur du. Das Lob, Gott, der über allem steht, wie im Himmel, so auch auf Erden, sein Name hoch erhöht, du allein verdienst das Lob, Gott, der über allem steht, wie im Himmel, so auch auf Erden, sein Name hoch erhöht, du allein verdienst das Lob.
Freude, wenn das Mikro, jawohl, ich habe die Freude, euch heute vom Mission im Blickkreis zu erzählen. Vom MIB, wie wir den so schön nennen, aber nicht Man in Black, sondern Mission im Blick, wo wir die Missionare und Missionarinnen unserer Gemeinde, ja, in unseren Blick rücken wollen. Und ja, wir haben vor, ich glaube letzte Woche war das erst her, haben wir Esther verabschiedet. Die ist jetzt gut in Quito angekommen. Ja, die hatte einen schönen Zwischenaufenthalt in Atlanta, leider wegen einem Ungewitter. Das war nicht so geplant, aber hat ihr trotzdem gut getan und jetzt ist sie gut angekommen. Malessa sind auch inzwischen wieder gut angekommen. Anke hat jetzt in den letzten Tagen einen wunderbaren Leitungskurs im Vietnam geleitet und Michael freut sich auf gute Zusammenarbeit mit seiner neuen Dekanin an der Schule, an der er unterrichtet. Und heute ganz persönlich freue ich mich, dass wir Nadja Rieger wieder bei uns begrüßen dürfen und dazu bitte ich dich einmal auf die Bühne hier, Nadja. Schön, dass du wieder da bist. Genau, du bist seit ein paar wenigen Tagen wieder zurück in Deutschland. Schön, dass du es heil wieder hergeschafft hast. Und du wolltest so ein paar Worte einfach an die Gemeinde jetzt richten.
Dankeschön für das warme Willkommen. Genau, ich war jetzt, wie der eine oder andere mitbekommen hat, bestimmt ein Jahr in Bolivien. Und jetzt bin ich wieder da seit ein bisschen mehr als einer Woche. Ich wurde gefragt, ob ich kurz was erzählen will. Das geht aber, glaube ich, nicht so gut ein ganzes Jahr kurz zusammenfassen. Deswegen mache ich das nicht. Genau, aber trotzdem wollte ich mich ganz herzlich bedanken für das ganze Interesse das letzte Jahr, für das warme Willkommen, was ich jetzt vorhin auch schon im Foyer und so bekommen habe und generell fürs Gebet, für die Unterstützung, einfach zu wissen, dass ich hier eine Gemeinde in Deutschland hatte.
Super. Wir wollen für dich, für das Wiedereinsteigen hier in Deutschland, das Reinkommen und auch das, ja, Verarbeiten der ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast, jetzt beten und dazu bitte ich euch aufzustehen. Guter Gott, wir danken dir für Nadja und wir danken dir für alles, was sie erlebt hat in dieser Zeit. Und du siehst alles, was jetzt auch noch in ihr arbeitet von diesen krassen, vielen Erlebnissen, die da sind, die sie da gemacht hat, die ganzen Erfahrungen, gute mit den Höhen und den Freuden, die sie da haben konnte, aber auch sicherlich mit den Herausforderungen und den Tiefen, die sie erlebt hat. Und Gott, wir bitten dich, dass du Nadja in all diesen Erfahrungen begleitest und auch im Verarbeiten von diesen Sachen. Wir bitten dich, dass du das in ihr bewegst, was jetzt richtig ist und was gut ist und wichtig ist. Auch für ihr Wiederankommen hier in Deutschland, dass du ihr hilfst dabei, wieder einzusteigen, anzuknüpfen, das Wunderbare und das Vergangene nicht zu vergessen und aber auch wieder neuen Fuß zu fassen, jetzt hier, wo sie wieder da ist. Jesus, segne du sie auf ihrem weiteren Weg jetzt in Deutschland hier, wo vielleicht noch Unsicherheiten da sind, wie es weitergeht, wo es längst gehen soll. Sei du ihr ganz nah mit deiner Liebe, mit deiner Weisheit und mit deiner Weisung. Geh du ihr voraus. Schenke ihr Weisheit und Einsicht darin, wo es gut für sie weitergehen kann und wohin es gehen kann. Begleite sie auf jedem Schritt und Tritt. Sei du ihr gegenwärtig, sei du ihr nah. Schenk du ihr deinen Heiligen Geist. Jetzt auch bei allen Herausforderungen, die jetzt auf sie zukommen, die jetzt vor ihr stehen. Sei du bei ihr. Und so segne dich, der dreieine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Schön, dass du wieder da bist.
Vielleicht, Nadja, findest du ja nochmal einen größeren Zeitrahmen, wo du uns ein bisschen mitnehmen kannst in dein vergangenes Jahr. Wäre schon schön. Ich finde es schön. Ich finde das immer sehr spannend und es ist ja toll, dass man teilhaben darf dann, wenn Menschen sich aufmachen und auch weite Entfernungen zurücklegen und dort leben. Ich habe noch ein paar Informationen und während ich die erzähle, wird der oder werden die Beutel durch die Reihen gehen. Und ich bitte euch, die Kollekte einzulegen, die für die Belange unserer Gemeinde sind, damit wir die Arbeit hier weiter auch gut und ja, was das Finanzielle angeht, tun können. Nächsten Sonntag ist ein besonderer Gottesdienst, weil es der Einschulungsgottesdienst ist. Das heißt, die Sommerferien gehen zu Ende und manche Kinder kommen ganz frisch in die erste Klasse, andere wechseln die Schule, starten neu an einer weiterführenden Schule in der fünften Klasse. Falls ihr so ein Kind habt oder ein Kind kennt oder eine Familie kennt, die so ein Kind hat, ladet sie doch herzlich ein zu diesem Gottesdienst. Dieser Gottesdienst soll besonders, ja, die Menschen, diese jungen Menschen, die etwas Neues starten, stärken und sie sollen gesegnet werden. Und das ist vielleicht auch schön, wenn ihr Nachbarn habt oder Bekannte, die sonst hier nicht kommen, aber sagen, ja, für diesen Anlass ist es eine Freude, eine Stärkung und eine Ermutigung auch für das Kind. Und wer das weiß und jemanden einladen kann oder selber betroffen ist, meldet das bitte gerne auch im Gemeindebüro an. Dann können die, die den Gottesdienst vorbereiten, das ein bisschen besser planen. Den Sonntag danach gibt es einen besonderen Gottesdienst hier, weil am 13.8. wir in unser erstes Kleingruppensemester starten. Das wird in dem Gottesdienst besonderes Thema sein. Und kurz nach dem Gottesdienst oder schon ein bisschen während des Gottesdienstes, keine Ahnung, heute sind wir auch ein bisschen länger, startet hier in Körner auch noch etwas Besonderes, nämlich ein Tischlein deck dich. Im Körner Park gibt es Gelegenheit, Menschen zu treffen und einfach miteinander zu essen. Also Essen und Trinken bringt man mit, aber Tische und Stühle sind da und ich denke Menschen auch. Wer dazu Lust hat, weitere Informationen dazu, kann man übers Gemeindebüro bekommen oder ich denke vielleicht gleich auch hinten am Infotisch, wer da noch ja Infos braucht. Genau. Und dann habe ich kurz vor dem Gottesdienst noch eine ganz wichtige Nachricht bekommen. Der Hans, ein Biogärtner, hat ganz viele Zucchinis mitgebracht. Ihr wisst ja, Zucchinis, erst kommt nichts und dann auf einmal hat man ganz viel und manchmal auch ganz groß. Und Hans möchte euch gerne an seiner reichen Ernte teilhaben lassen. Also wer Lust hat auf Zucchini-Kisch oder Suppe oder was weiß ich, man kann viele Sachen mit Zucchinis machen, auch Brot backen und so, der darf sich gerne an Hans wenden oder der Hans ist draußen und ihr dürft euch einfach Zucchinis mitnehmen oder weiterverteilen oder wie auch immer. Genau. Nach dem Gottesdienst ist es schön, wenn ihr noch einen Moment Zeit habt, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Es kann aber auch sein, dass du sagst, ach, dieses Thema heute, das hat mich doch ganz schön betroffen, berührt und ich würde gern nochmal mit einem Menschen darüber sprechen, nochmal etwas sagen, was mich bewegt hat. Judith hat das in der Predigt auch gesagt. Es tut gut, auch manchmal diese negativen Gedanken jemandem zu sagen und vielleicht zu beten und gemeinsam vor Gott zu bringen. Das stärkt dann manchmal mehr, macht zuversichtlicher, als wenn ich das alles alleine für mich sortieren muss. Und Anneliese Quiring und Volker Ziegenbruch, die werden gleich hier vorne irgendwo sich aufhalten. Wer sagt, ich möchte ein Gebet, ein Gespräch haben, darf sich gerne an die beiden wenden. Wer sagt, ich habe aber auch noch was anderes, was auch so ein bisschen ja mehr Know-how braucht vielleicht, mich zu begleiten. Es gibt auch ein Seelsorgeteam in der Gemeinde. Und wer sagt, da würde ich gerne mal ein Gespräch buchen mit jemandem, der darf dann hinten an dem Tisch einen Kontakt machen, wenn jemand sagt, das ist jetzt für mich wichtig. Ja, ich darf mich schon hier von euch verabschieden, aber natürlich gibt es noch einen Segen und mit diesem Segen dürft ihr gerne gestärkt und mutig in die neue Woche gehen und ich wünsche euch, dass sie genauso wird, dass ihr sie so erlebt. Und den Segen spricht uns jetzt Judith Eggers zu.
Genau, steht gerne dazu auf, so wie es möglich ist. Ich segne dich mit Identität und mit einem Bewusstsein für deine rechtmäßige Stellung vor Gott. Dein Vater hat dich einzigartig gemacht. Du bist eine ganz besondere Person. Erdacht und kunstvoll erschaffen von Gott, deinem Vater. Er hat dich geplant. Du bist kein Zufall. Dein Vater hat dich wunderschön gemacht. Er ist voller Liebe zu dir. Du bist unverwechselbar und einmalig. Gott hat sich so viele Gedanken über dich gemacht. An dem Tag, an dem er dich geschaffen hat, war er voller Freude. Er hat einen Traum für dein Leben und dein geistliches Erbe. Für dich gibt es eine Schatztruhe mit geistlichen Segnungen für Generationen darin. Und dein Name steht da drauf. Ich segne dich im Namen des Dreieinen Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Geht in seinem Frieden. Amen.